Genau, guten Morgen auch von meiner Seite. Es wird jetzt etwas herausfordernd, genau, weil ich versuche, den Bogen zu spannen. Wird es vermutlich nicht ganz hinkriegen. Ich möchte heute über eigentlich fast was Weltanschauliches sprechen. Über was vermutlich uns alle betrifft. Was am Ende auch dabei rauskommt, so die Frage, wer bin ich eigentlich? Ich habe so die Predigt mal übertitelt mit der Konsum, die Gemeinde und ich. Hört sich jetzt vielleicht sperrig an, ist vielleicht auch was, wo man jetzt nicht ganz so miteinander verbindet, wo man vielleicht auch manchmal denkt, ja, hat jetzt wenig miteinander zu tun. Aber das wollen wir uns einfach mal gemeinsam anschauen und sehen, wo wir rauskommen. Genau. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Das heißt, vermutlich unser Alltag, unser Leben ist bestimmt von Kaufen und Verkaufen. Wir arbeiten, wir machen Dinge, wir produzieren Dinge, wir versuchen die zum gut möglichen Preis rauszubekommen. Und dahinter steht das Prinzip, das ist sozusagen schon fast, könnte man sagen, paulinistisch, so dieses, jeder hat Gaben, jeder hat Fähigkeiten, die jeder sein eigen nennt, die man kann, und eben die Gabe, die am meisten gebraucht wird, die ist auch die wertvollste. Das funktioniert ganz gut, wenn man sich das vorstellt, das Beispiel halt so als kleines Dorf. Ein kleines Dorf hat einen Bäcker, einen Metzger, einen Tischler, wie auch immer. Und der Tischler weiß, wie viel Tische und Bänke und Stühle er verkaufen muss, dass er sozusagen beim Metzger und beim Bäcker einkaufen kann. Und der Bäcker weiß, wie viel Brötle er verkaufen muss, dass er einen Tisch kaufen kann. Funktioniert das System ziemlich gut. Aber wie wir alle wissen, ist unsere Welt etwas komplexer. Unsere Welt geht dann noch viel mehr um Kapital, wenn da plötzlich einer kommt, der sagt, ich investiere in den Tischler und möchte da Geld raushaben, und dann gibt es da noch nicht den, der da investiert, sondern es gibt einen Fonds drüber und einen Dachfonds und jeder möchte Geld haben. Dann funktioniert es nicht und es kommt zu einer Verschiebung. Somit wird nicht der Beruf, der am meisten gebraucht wird, der wertvollste, sondern der am meisten Geld bringt. Das ist unsere tägliche Realität, das sieht man im Vergleich zu manchen Berufen in der Industrie, in der Bankengesellschaft, im Vergleich zu sozialen Berufen, ist ganz klar unsere Lebensrealität, kann glaube ich jeder nachvollziehen. Aber eins dieser Dinge, die sozusagen an diesem Wirtschaftssystem ein bisschen schwierig ist, kann man so sehen, es reicht nicht sozusagen zu einer gewissen Sättigung zu kommen. Also in unserem Beispiel, wenn der Tischler irgendwann, wenn jeder im Ort einen Tisch und eine Bank hat und Stühle, dann hat der Tischler nichts mehr zu tun. Dann muss der Tischler sich überlegen, was mache ich jetzt, und schult vielleicht um zum Bäcker, weil es sind mehr Leute, brauchen mehr Brot, macht er das. So funktioniert es aber nicht. So funktioniert es im kleinen Ort, so funktioniert es nicht in der weiten Welt, sondern dort wird bewusst ein Bedarf geschaffen. Der Motor muss laufen. Man versucht sozusagen, Bedürfnisse zu schaffen, wo vielleicht auch keine sind. Also dann plötzlich Dinge, die man vor lange Zeit von Hand gemacht hat, hat man lauter kleine Helferchen aus Kunststoff und Batterien und viel Elektronik. Laufen ist out, man fährt halt überall hin mit dem Auto oder nimmt ein E-Bike oder was auch immer. Also es gibt ja durchaus, das ist nicht grundsätzlich schlecht, es gibt sozusagen viele positive Anwendungen dafür, aber eben, es wird ein Maximalbedarf geschaffen. Man kann ja auch sehen, ich sage mal, die Konsequenz daraus ist, dass die wertvollsten Firmen unserer Zeit sind Werbeunternehmen. Die Werbung online wie offline schalten, die produzieren nicht mal was. Also die haben kein Produkt, das am Ende rauskommt, sondern die hängen halt ein Bild auf eine Internetseite, mal ganz salopp gesagt. Natürlich ist es noch etwas mehr komplexer und hängt auch viel mit Technik dahinter, aber im Großen und Ganzen ist ja auch mal eine spannende Aussage. Was da dahinter steckt, ein Stück weit auch, die Werbung soll ja motivieren, nicht zum Besitzen, sondern zum Kaufen. Das ist sozusagen so, weil sonst passiert ja auch nichts. Wenn jeder zufrieden ist mit dem, was er hat, wird nichts gekauft. Somit die Werbung, muss speziell darauf ausgerichtet sein, Dinge zu bewerben, die schwierig zu erwerben sind, die eigentlich gar nicht käuflich sind. Eine Verjüngung, eine Individualisierung, eine Herausstellung, die so durch den Kauf des Produkts vielleicht auch sogar zeitlich begrenzt, wo ich sage, ich möchte der Erste sein, ich möchte der sein, der ganz vorne dabei ist, der vielleicht auch die Marke als Erstes auf dem T-Shirt hat, wie auch immer. Und dadurch entsteht ein Gefüge auch, wo sozusagen gar nicht mehr darum geht, was ist ein Produkt wert, sondern was ist der Wert, der damit beworben wird. So entsteht auch der spannende Umkehrschluss, dass ich zum Beispiel in meinem Beruf nicht weiß, was ist meine Arbeit wert. Ich schaffe bei einem Küchenhersteller, ich weiß nicht, was meine Tätigkeit sozusagen am Ende, ob die deswegen einen Euro mehr kostet oder weniger, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob einer, der irgendwo in einem größeren Unternehmen arbeitet oder selbst in einem kleineren, aber am Ende weiß, was ist meine Arbeit wirklich, um zum zurückkommen zu unserem Anfangsbeispiel, der Tischler weiß, was seine Arbeit wert ist, weil er weiß, wenn er den Tisch verkauft, dann kann er so und so viel Brot dafür kaufen. Aber bei den meisten heutzutage ist ja nämlich so, dass man sagen kann, ich arbeite so und so viel und deswegen oder habe so und so viel produziert und deswegen ist meine Arbeit das und das wert. Was dann noch dazu kommt, ist sozusagen eine zeitliche Ablösung des Ganzen. Also einerseits dieses, ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich wert ist. Und auch diese zeitliche Ablösung, es muss immer nicht jetzt stattfinden, sondern es kann immer stattfinden. So hat man vielleicht vor langer, langer Zeit noch im Elektroladen vor Ort seine Waschmaschine gekauft. Ging die kaputt, war man vielleicht beim nächsten Mal schon beim Elektrofachmarkt, beim Großmarkt, wo man jedes Mal, wenn man hinkommt, eine andere Person trifft, die auch nicht mehr weiß, was über das Produkt als auf dem Karton steht. Wenn was kaputt geht, hat man beim kleinen Elektroladen im Ort vielleicht noch was repariert kriegt. Im Großmarkt ja eher nicht, da wird vielleicht nochmal austauscht. Die dritte Waschmaschine hat man schon online gekauft und wenn man da sich meldet, dann ist man bei irgendeinem Servicemitarbeiter, der mit dem Produkt eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, der einfach nur beauftragt ist, das Telefon anzunehmen. So haben wir ein Stück weit zwei Elemente, wo ich sagen würde, wir haben eine Bewegung, wo man sieht, man weiß gar nicht, was ist das eigene Tun, das eigene Handeln eigentlich wert. Und auf der anderen Seite, ich würde mal sagen, eine Heimatlosigkeit, weil Dinge jederzeit zu jedem Ort stattfinden können. Der Stammtisch wird online verlagert, die Community ist sozusagen ein Forum oder in einem beliebigen sozialen Netzwerk, die durchaus auch austauschbar sind. So erkennen wir an den beiden Punkten sozusagen, die Konsumgesellschaft darf eins nicht zulassen, und zwar, dass wir zufrieden sind. Dass wir daheim ankommen, dass wir einen Punkt haben, wo wir sagen, so darf es sein. Weil dann kommt der ganze Motor ins Stocken. Weil dann habe ich ja keine Motivation mehr, was zu kaufen, was zu erreichen. Weil genau das, diese Dinge, die wir eigentlich gar nicht erreichen können, diese unbezahlbaren Dinge, wie Jugendlichkeit, Vitalität, Sicherheit, die sollen uns ja ständig antreiben, mehr zu kaufen, mehr zu haben, mehr zu besitzen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, genau dass das ist, was vielleicht wir auch kennen aus unserem Glauben heraus, dass wir sagen, da gibt es Dinge, die sind ewig, die sind unkäuflich, die stehen im klaren Kontrast zu dem, wie unsere Welt ist. Aber ehrlich, sind wir Christen vor so einer Denkweise gefeit? Sind wir, also diese Konzepte, die jetzt sehr marktwirtschaftlich sind, die sehr, ja, irgendwie industriell sind vielleicht auch, sind wir da als Gemeinde so weit weg davon oder sind wir am Ende auch nur Kinder unserer Zeit? Wir bewerben doch auch unsere Dinge, online wie offline. Wir gehen einladen, wir gehen werben, was ja auch grundsätzlich an vielen Stellen nicht falsch ist. Also ich will das nicht grundsätzlich als falsch darstellen, sondern aber am Ende reden wir doch von der Erlösung als Angebot. Nur für dich. Was Exklusives, was sozusagen einen werbenden Charakter hat, ein Angebot ist meistens zeitlich begrenzt, was ich jetzt sagen würde, bei der Erlösung nicht so ganz richtig ist. Verändern wir uns als Gemeinde als Gesamtes, wo wir sagen, es wird individueller, wir machen zielgruppengenauere Arbeit, wo vor 50 Jahren vielleicht noch eine Jugendgruppe gelangt hat, eine mittlere Generation und die Senioren, splitten wir plötzlich auf in Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene, mittlere Generation mit Kinder, ohne Kinder, Senioren, die noch Bock haben, die keinen Bock haben, irgendwie so. Es wird aufgeteilt, es wird gesplittet. Gottesdienstformen werden aufgeteilt in Dinge, die für mich sind und die nicht für mich sind. Dinge, wo ich benötige und Dinge, wo ich nicht benötige. Und so wird sozusagen vielleicht auch eine Liturgie, vielleicht auch eine gewisse Gottesdienstform verschoben und eine Gemeindeform verschoben. Wenn ich auf den Prediger, der am Sonntag redet, keinen Bock habe, dann ziehe ich mir halt einen Livestream von einer anderen Gemeinde rein. Was das letzte Jahr ja auch gezeigt hat, dass es unglaublich wertvoll ist, wenn überhaupt Gottesdienst stattfinden kann, irgendwo im Wohnzimmer. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit einer Beliebigkeit unterworfen, einer Austauschbarkeit, einer Sache, die jederzeit, alle Zeit stattfinden kann. Was heißt es für mich als persönliche Konsequenz? In einer Gesellschaft, wo ich lebe, wo alles individuell austauschbar ist, unverankert, unverbindlich. Wir leben ja in der Zeit. Was bedeutet es, wenn sozusagen meine Identität, die dahinter steht, sozusagen ein Stück weit prekär ist, austauschbar? Ich bin in der Firma austauschbar, ich bin in der Gemeinde, je nachdem, wie ich verankert bin, ein Stück weit ja auch als Person austauschbar, wenn ich die Gemeinde stetig austausche. Und mal ganz ehrlich, die Scheidungsrate in den westlichen Ländern sagt auch, man ist als Mutter und Vater austauschbar. Wer oder was bin ich dann? Wir sind angreifbar und verwundbar. Das ist die Konsequenz. Aber was ist dann die Antwort auf die Frage der Identität? Was ist die Frage, wo können wir uns festmachen? Wo können wir hingehen? Um das zu beantworten, möchte ich eine Geschichte erzählen. Die hat, wie viele Geschichten in Predigten, vor 2000 Jahren ungefähr stattgefunden. Und dort gab es in und um Jerusalem auch ein ziemlich ähnliches System. Das war zwar deutlich religiös motivierter, aber es war ziemlich klar, wer ist drin, wer ist draußen. Es gab eine große religiöse Gemeinschaft, die gesagt hat, so ja, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, das geht und da bist du drin, da bist du draußen. So ein bisschen vielleicht wie bei uns halt eben die Konsumgesellschaft, wo klar sagt, wenn du gewisse Marken, gewisse Trends hast, dann bist du dabei und wenn halt nicht, dann nicht. In dieser Zeit taucht ein Mann ein, schlägt auf wie eine Bombe sozusagen. Ein Mann, der Jesus aus Nazareth, der radikal ein Stück weit alle oder viele gesellschaftliche Regeln ziemlich hart missachtet. Gibt sich mit Hure ab, gibt sich mit sonstigem Gesindel ab, trifft sich mit denen, spricht mit denen, geht mit denen essen, ist bei Saufgelage anwesend, zumindest wird ihm das vorgeworfen. Vielleicht auch so zu unserem Punkt Gemeinde mal spannend, sozusagen, was sich in 2000 Jahren dann doch verändert hat, dass so diese Hauptzielgruppe, die da Jesus oft hat, in unseren Gemeinden oft nicht anwesend ist. Zumindest ist dieser Jesus bei einem strenggläubigen Mann, der heißt Simon, zum Essen eingeladen. Und sie sitzen, diskutieren, klare Männerrunde abends beim Essen, beim Diskutieren. In diese Männerrunde tritt eine Frau, kommt zu Jesus, weint und wäscht ihm mit einem unglaublich teuren Öl die Füße. Ein gesellschaftlicher Affront, definitiv was nicht geht. Das ist alle Männer im Raum klar und alle Männer wissen, wer die Frau ist. Spannend, woher? beantwortet die Bibel nicht. Aber jeder in diesem Raum weiß, wer diese Frau ist, was sie tut und dass sie hier nichts verloren hat. Und was tun die Männer? Die Männer reden, die diskutieren. Für die Frau zu der Zeit vermute ich gar nicht so ein unübliches Bild, vielleicht auch Frauen zu unserer Zeit, dass Männer reden über die Frau, Männer werten, ja, Männer richten. Jesus beginnt eine Geschichte zu erzählen über zwei, die was geliehen haben und beides nicht zurückzahlen können. Und der, wo das geliehen hat, vergibt es beide. Und er stellt die Frage, wer von beide hat mich vermutlich mehr lieb? Der Simon gibt eine Antwort, aber dann ist die Geschichte rum und die Situation ist dasselbe. Da ist eine Frau, die da nicht hingehört, eine Männerrunde, die klare Erwartung auch an Jesus, diese Frau rauszuschmeißen. Und in dem Moment wendet sich Jesus dann zu der Frau zu und signalisiert ihr, meine geliebte Tochter, deine Sünden sind dir vergeben, du gehörst dazu. Dadurch verändert sich das Leben. Ein anderes Mal kommt ein aussätziger Mann zu Jesus. Es war klar, der ist krank, der darf nicht in die Gesellschaft. Er kommt zu Jesus und wirft sich vor ihm nieder. All in, das ist definitiv ganz klar, er hat das Gesetz gebrochen, er hat die gesellschaftliche Norm gebrochen. Ein Mann, der krank ist, ein Mann, der aufgrund seiner Krankheit vermutlich schon Jahrzehnte nicht nirgends mehr willkommen geheißen wurde, nirgends mehr berührt wurde, nicht in den Arm genommen wurde, nichts, nicht mal die Hand geschüttelt. Also wir sind ja mittlerweile schon bei der Faust oder wie auch immer, aber absolute Distanz. Und bevor der Mann anfängt zu reden, berührt ihn Jesus. In der Berührung, in dem Annehmen von der Frau oder von dem Mann dementsprechend, kehrt sich das ganze Leistungs- und Konsumgedenken ein Stück weit um. Jesus tut da was, was man nicht kaufen kann, was man nicht konsumieren kann, was man nicht verbrauchen kann. Etwas, was man nicht verdienen kann. Jesus signalisiert, Gott verschenkt sich an dich. Jesus teilt aus ohne Vorbehalte. Ohne, ob du drin bist, ob du draußen bist, ob du irgendwo dazugehörst oder nicht. Und es geht tiefer. Das beantwortet nämlich die Sehnsucht, zumindest bei mir, die alle Werbung und aller Lifestyle nicht befriedigen kann und auch nicht möchte. Ich bin über die Maßen unveränderlich geliebt. In meiner Schwäche, in meinen Fehler, in meiner Sünde. Geliebt von der Macht, die Himmel und Erde geschaffen hat. Die ewig ist, unverkäuflich, unveränderlich. Aus dem Grund können wir singen, I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. Amen.